24 Penalty sind geschossen. Der Amir Abrashi schafft es, Anspannung, Wut, Freude, Begeisterung und Erleichterung in ein Interview zu packen. Der René Weiler macht zuerst einen auf Louis van Gaal und wechselt dann vom Rasen in die Teppichetage. Der Peter Zeidler sagt «Au revoir St. Gallen» und «Bonjour Bochum». Und das Wetter outet sich eindeutig als Fan vom schottischen Modus. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir vis-à-vis steht wieder mal mein Chef, der Uli Kergi. Uli, du hast eine aufregende Barrage hinter dir, aber nicht GC-Farben, wie wir gerade vorher festgestellt haben.
Ja, also ich denke mir recht weit hergeholt. Hellblaues Hemd und Blue Jeans. Domi hat gesagt, Manchester City, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aufgeschreckt, ehrlich gesagt. Das habe ich nicht wollen.
Dann steht schräg wie so weiter Dominik Wiemer. Hast du irgendeine Tränen in deinem Knopfloch wegen der Barrage? Du als ehemaliger Thun-Korrespondent.
Ja, nicht der Tränen, nein. Eher ein bisschen enttäuscht einfach wegen dem Dargeboten. Wobei er so ein bisschen das Interview vom Abrashi und so, das hat er schon entschädigt für die 90 Minuten vorher.
Und rechts von mir steht der Thomas Schifferle, der es geschafft hat, noch knapp die Breaking News von der Medienkonferenz von der Schweizer Nationalmannschaft, die am Test gegen Estland in das online reinzuschreiben, bevor er zu uns gekommen ist.
Du enthüllst jetzt mir, weil es was Fake, Breaking News sind von dieser Pressekonferenz.
Wir hören sie vielleicht nachher. Ich habe probiert, die Quintessenz von Murat Yakin in seinen Aussagen zusammenzuschneiden. Bevor wir anfangen, eine Ankündigung für den nächsten Montag, dann sind wir sicher nicht am 5 Uhr online bei euch, auf wo immer das ihr uns loset, weil wir nehmen erst am 8 Uhr zu oben auf, und zwar live in Zürich im Kaufleuten. Und wer will, darf dort gerne vorbeikommen. Wir freuen uns über jede und jeden. Wir reden über die Chancen von der Schweizer an der Europameisterschaft, aber natürlich kann man auch Fragen stellen. Und ich vermute, der Thomas, der Dominik, der Oliver werden nach der Sendung noch ein bisschen dort stehen und vielleicht auch sonst rumbläudeln, oder? Wir geben uns ja noch bar.
Wir haben auch Autogramm, genau.
Und ich natürlich sowieso. Also ich würde mich wahnsinnig freuen. Wir haben noch bis am Dienstag haben noch die Chance, sich bei mir für einen Wettbewerb einzuschreiben. florian.ratz@tamedia.ch. Dort werden 10x2 Tickets verlost. Für alle anderen kostet es 25 Franken oder 20 Franken, wenn man die Carte Blanche vom Tagesanzeiger hat.
Einfach vielleicht mit dem Nachtzug rechnen, wenn man dann noch reden will. Gerade wenn man mit dem Domi über Fußball redet, kann das schon mal ausufernd werden. Einfach das noch als kleines Mitgäpsel für alle, die kommen.
Also das mache ich ja nie. Ich schwätze nie mit dem Thomas über Fußball, sondern Thomas erklärt mir den Fußball, genau. Und ich sitze nickend daneben und lerne.
Das werden wir jetzt auch neu.
Und damit steigen wir ein.
Ich kann es gerade in Worten nicht verfassen. Das war einer der wichtigsten Siege in meiner Karriere. Der Druck war enorm. Viele haben es uns nicht gegeben, dass wir hier oben bleiben. Aber schlussendlich die gesamte Mannschaftsleistung plus mit diesen tollen Fans haben wir es völlig verdient, in der Super League zu bleiben. Das ist sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, was wichtiger war, ein Köpsig oder der Spielhüter. Ich kann es gar nicht balancieren mit diesen zwei Spielen. Was für GC bedeutet, was für mich bedeutet, die letzten Wochen, ist nicht einfach gewesen. Ich war sehr angespannt, weil ich wusste, was auf dem Spiel steht. Aber ich habe nie den Glauben an diesen Match verloren, an diesem Club, mit diesen Fans. Darum haben wir über die zwei Spiele raus völlig verdient gewonnen. Könnt ihr sagen, die, die es nicht gewonnen haben, ist mir im Moment völlig egal. Das kann man gar nicht in Worte verfassen. Es ist schwierig, so Phase. Es ist das erste Mal, als ich ein Barra spiele. Und da war der Druck enorm. Vielleicht mache ich mir selber grossen Druck. Aber wie gesagt, es ist viel auf dem Spiel gestanden. Für Mitarbeiter, für Fans, für Spieler, für eigene Karriere. Darum habe ich die Worte in diesen zwei Ballspielen gar nicht verfassen, weil das ist zu schwer, das sind Emotionen pur gewesen. Zuerst mal trinke ich ein Bier, aber ich kann nicht zu viel trinken, weil ich morgen in die Nazi rucke.
Ein bisschen länger, der Amir Abrashi auf Blue, wunderbares Interview. Ich glaube, man hat gar keine Fragen müssen stellen, man hat das Mikrofon können anheben. Und ich frage mich, wenn der Amir Abrashi dann mal zurücktritt, so mit 45 oder so als Spieler, ob man ihn einfach könnte engagieren bei GC, um die Interviews nach dem Match zu geben. Weil schöner werden sie wahrscheinlich nicht
mehr. Ja, also ich finde, ich mag ihn. Ich mag einfach seine Leidenschaft. Er ist ja der, fast der Einzige eigentlich, wo man das wirklich spürt, so die tiefe Leidenschaft, auch das GC wollen zu vertreten, mit GC wollen zu gewinnen, das spürt man ja sonst fast nicht in dem Team, in dem Club. Und das ist das, was letztlich, glaube ich, auch GC ein Stück weit jetzt gedreht hat. Natürlich der Schellibaum als Nothelfer, der das auch reingebracht hat. Aber ich glaube schon, dass der Abrashi halt als Captain nicht einmal unbedingt fußballerisch auf dem Platz mit seiner Leistung das Team gedreht hat, sondern einfach mit seinem Willen jetzt dort rauszukommen. Und ich glaube, das Interview, das erzählt ja genau das, oder? Dass ihm das sehr, sehr, sehr schwer gefallen ist, was in den letzten Tagen, Wochen passiert ist. Ich nehme ihm das auch ab, dass das wirklich, dass das ja tief aus ihm rausgekommen ist, dass das wirklich auch, ja, dass er das so erlebt hat.
Du bist ja in Thun gewesen, bei diesem Barsch-Rückspiel. GC gewinnt 2-1, wieder ein Goal in der Nachspielzeit. Muss man zum Match irgendwie noch etwas sagen oder ist eigentlich mit dem schon alles gesagt?
Nein, ich finde, man kann zum Match schon noch etwas sagen. Für mich war es sowieso ein Rückblick gewesen, der ganzen Saison. Also sie fangen gut an, wirklich gut, machen früh ein Goal. Sie müssten 2-0 führen nach 6 Minuten. Und so gut, wie sie angefangen haben, so sehr knicken sie dann wieder ein. Und das hat man in der Saison auch immer wieder gesehen. Es hat immer wieder gute Momente gegeben, die aufgeblitzt sind, aber es war halt nicht mehr gewesen. Und genau so ist es zu tun gewesen. Also ich meine, sie haben Pech, dass sie vielleicht nach 10 Minuten nicht 2-0 führen. Sie haben aber Glück, dass es in der Pause dann 1-1 steht, weil Thun hat nach den ersten 10 Minuten dominiert, wirklich sehr viele Chancen gehabt. Wo ich auch ein bisschen schockiert war, wie einfach dass es dann für Thun ist, gegen GC sich Chancen zu erspielen, wie einfach dass es für Thun ist, GC an eigenen Strafraum zu drängen. Die zweite Halbzeit ist okay gewesen, finde ich. Sie haben sich gut gefangen. Und das Goal dann, ja, ist natürlich sehr viel Glück auch dabei. Der Corner dürfte ja gar nicht entstehen. Der Bammert verursacht ihn ohne Not. Die Hobers gewinnt das Kopfballduell. Super, und dann steht der Abu Bakar dort und das passt halt auch dazu, oder? Einer, der eigentlich fast nichts auf die Reihe bringt, steht dann dort und macht das Goal. Und auch irgendwie, glaube ich, im Goal zwischen den beiden, oder? Ich mich nicht täusche.
Dominik, du bist, glaube ich, nicht ganz so happy gewesen mit der zweiten Halbzeit von Thun.
Nein, eigentlich allgemein mit ihrer Barrage. Also es ist eigentlich in 3 von 4 Halbzeiten meiner Meinung nach schlechter gewesen. Es war ein enttäuschender Auftritt gewesen. Ich habe schon gefunden, das Auswärtsspiel in Zürich, wo sie sehr destruktiv waren. Gut, man kann auch sagen, sie haben sehr lange auch das Resultat fast gehabt, was sie hätten wollen, Auswärtssieg. Und dann auch daheim. Also eben ihre Heimbilanz war eindrücklich gewesen, daheim auf Kunststraße und so weiter. Und für das hat man gedacht, dann im Verlauf der ersten Halbzeit sind sie aufgewacht, sie haben wirklich GC hinten reingedrückt, bekommen das eine Goal immerhin via Penalty. Und dann kommen sie eigentlich aus der Pause aus, und jetzt wäre der Moment eigentlich das GC runterzuschiessen, oder? Und was kommt? Nichts. Nicht. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht vom Trainer, vom Lustrinelli. Er war für mich einfach zu wenig mutig in beiden Matchen. Also schon wie sie auswärts antreten, eben destruktiv. Und dann jetzt die zweite Halbzeit, wir hätten Gegner dort, wo man ihn will. Er setzt kein Zeichen mit Einwechslung. Erst in 70. Minute dabei hat er eben auch Qualität auf der Bank. Ein Gastromann, ein super Kügler, geht daheim auf der Kunststraße und so weiter. Also ich bin wirklich enttäuscht von ihrem Auftritt und von der Trainerleistung vom Lustrinelli.
Schön gesagt, absolut einverstanden. Ich meine, wenn so, das Goal, das Thun ja schiessen kann, das ist ja auch total verschuldet vom Ending. So Not, ohne Not, wie der Corner verschuldet worden ist, dann später vom Bammert. Das nachher nicht, da habe ich jetzt das Gefühl gehabt, mal jetzt kippt es. Und dann kommt genau nichts. Also das überrascht mich dann schon, weil Thun hat ja in so einer Situation nicht wahnsinnig viel zu verlieren. Du kannst ja nur noch alles gewinnen. Wenn GC hat alles zu verlieren kann, wenn es absteigt, dann ist es natürlich dramatisch, sportlich gesehen. Aber Thun hätte ja so viel können gewinnen in dieser zweiten Halbzeit. Und dass da dann nichts kommt, ist schon erstaunlich, muss ich sagen.
Wir können aber, glaube ich, der Raphael hat mir geschrieben und er hat eine Zürcher Verschwörung gewittert. Er hat gesagt, ja, im Hinspiel kommt der Wahr aus Folgenswil, wo er, wie ich finde, völlig zu Recht als quasi im Herz von Zürich verortet. Und dann die beiden Linesmen beim Rückspiel, der Marco Zürcher und der Benjamin Zürcher. Aber an denen ist es am Schluss doch auch nicht gelegen, oder?
Wäre mir zumindest nicht aufgefallen, aber sehr schön beobachtet.
Wäre mir auch nicht aufgefallen. Ich bin zuerst gar nicht rausgekommen. Ich dachte, hat es irgendeinen Skandal gegeben mit Offside oder so? Habe ich gar nicht mitbekommen, aber gut.
Wobei ich mich frage, wenn Abrashi immer so, also grundsätzlich bei GC, ja, man hat etwas gegen uns und die sind, ist alles so negativ und man will, dass wir absteigen. Ich weiss nicht, also vielleicht in den sozialen Medien, die ich halt nicht verfolge, aber jetzt also in den Zeitungen wäre mir jetzt also bei Gost nicht aufgefallen, dass man jetzt GC den Abstieg wünscht. Man hat vielleicht mal eine Frage gestellt, ob es GC braucht, aber das war gar nicht in einem ganz anderen, ganz anders dargestellt gewesen. Aber dass man es wünscht, dass es absteigt, also ich vielleicht könnte mir helfen, ich hätte das jetzt nicht mitbekommen.
Nein, ich finde auch, sie sind da sehr, sehr wehleidig unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Ich habe das überhaupt nie festgestellt. Ich glaube auch nicht, dass sich die Neutralen einen Club wie GC Challenge League wünschen. Ich glaube sogar das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, zu Bern und zu Basel und vielleicht nicht Hardcore FCZler, aber ich sage jetzt...
Wohl auch die Seben.
Auch die Seben. Ich glaube, die sind ja alle froh, dass es GC gibt. GC ist einfach ein anderer Name als Thun. So sehr ich es jetzt auch Thun gönnt hätte, ich sehe es nicht ganz so wie der Dominik, dass sie so... Ich habe wirklich gefunden, sie haben eine super erste Halbzeit gespielt über weite Strecken. Dass es vielleicht dann nachher nicht mehr ganz so einfach war, ist vielleicht auch im Moment geschuldet, dass es halt wirklich um sehr viel geht. Aber ich glaube einfach, GC tut dieser Liga gut. Und ich glaube, das sehen sehr viele Leute so. GC mobilisiert auch Kräfte, wenn Emotionen da sind. Das hat man jetzt auch am Freitag gesehen. Ich meine, es ist cool gewesen, die Unterstützung zu sehen, dass es wirklich viele Leute gibt, die dann auf Thun reisen. Ich würde mir einfach wünschen, es wär häufiger so für den Club, weil im letzten Grund ist es teilweise wirklich trostlos.
Aber inwiefern tun sie in dieser Verfassung eine Liga gut? Ja, sie tun im FCZ gut, weil man das Derby hat. Da ist der letzte Grund voll. Aber sonst, ich meine, es gibt fast nichts Trostloses als ein Auswärtsspiel im letzten Grund bei GC, im halbleeren letzten Grund. Ja, jetzt werden dann wieder GC-Fans schreiben und sich wieder beklagen, warum dass man das erwähnt. Also, ich meine, wo wäre die Differenz gewesen zum FC Thun? Ja, man ist Rekordmeister, aber der Name, der dreht ja wirklich nicht mehr wirklich. Also, ein anderes geht's. Und da ist mir jetzt gespannt, was passiert im Sommer. Bin ich bei dir? Tut dieser Liga gut, aber es geht in dieser Verfassung, auf das kann man getrost verzichten.
Ich glaube aber schon, doch, es macht einen Unterschied. Und wenn natürlich GC auf Basel kommt, hat es trotzdem immer noch einen anderen Klang, wie wenn es der FC Thun ist. Der FC Thun müsste dann schon wahnsinnig weit vorne sein, dass da irgendwelche Gefühlswahlungen aufkommen. Ich kann mich mal erinnern, es hätte mal so eine Phase gegeben, wo Thun tatsächlich so ein bisschen geärgert hat, aber das ist also sehr kurz.
Ich glaube 2005 gewesen, oder?
Ja, da hat es irgendwie noch so
rote Karte. Wo sie Champions League gekommen sind,
genau.
Oder?
Genau. An die Qualifikation, da bin ich gesehen, Bern, go Thun schauen und gegen Welle.
Sparta Prag, oder?
Nein. Malmö? Zuerst Malmö, oder nein, letztes Mal Kiew und dann Malmö, glaube
ich. Ich war gegen Kiew gewesen, und dann hat ein ukrainischer Sportjournalist hat dann eine sehr besorgte Frage gestellt, also Thun noch völlig euphorisiert und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber also jetzt so ein kleiner Club wie Thun kommt jetzt in die Champions League, das macht euch doch kaputt. Die können doch mit dem gar nicht umgehen. Und alle so, ja, was fragt er? Und dann hat nicht ganz Unrecht gehabt. Es war recht lustig, eine sehr lustige Szene gewesen. Aber
ja, also Tempi Passati. Die Champions League-Millionen sind ja dann irgendwo verflossen.
Und der hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, die können doch mit dem ganzen Geld gar nicht umgehen. Dann kommen alle und sind jetzt eigentlich, wo wir sind, hätten doch uns müssen weiterkommen.
Ja, ja. Wobei, als man Uli angesprochen hat, wie dünnhütig und wehleidig das GC unterwegs war in den letzten Tage und Woche, hat man ja exemplarisch gemerkt am Trainer, am Schellibaum, der sich an der PK vor dem Match darüber aufgeregt hat, dass man den Match so kritisch gesehen hat, gegen Thun, der erste Match, der Barrage. Und dann nach dem Match da geht waffeln, mehr Respekt einfordern ihm gegenüber, weil der Blick am Tag vom Rückspiel irgendetwas spekuliert hat mit einem, dass möglicherweise ein neuer Trainer käme. Also ich meine, so schnell die Fassung verlieren, denke ich mir also schon sehr speziell. Und da geht man immer von Respekt reden, aber man behandelt dann die anderen auch nicht mit Respekt, auch in dem Moment. Also es denke ich, entweder der Schauspieler oder er hat sich einfach nicht im Griff. Jedenfalls sind das so schwache Momente, also das begreife ich überhaupt nicht.
Ich habe den Moment miterlebt, es war in der Kabinengang quasi nach dem Spiel. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ich finde, es ist ein absoluter Nebenschauplatz, wo man gar nicht hätte müssen zum Thema machen. Es hat ja gar niemand über das geredet, über die Blickgeschichte. Er hat sie dann zum Thema gemacht. Ich habe es auch ein bisschen aufgesetzt gefunden. Ja, ich Mir geht es ein bisschen wie dir, ich würde es einfach nicht überbewerten.
Handkrumm sind wir doch auch froh, sind doch ein bisschen Emotionen im Spiel. Also lebt noch ein Trainer mit, hat er einen hochroten Kopf ins Logo vom FC Thun, ist doch alles gut, du recht, ist doch schön, können wir hier drüber reden, als wenn es irgendwie hat abmoderiert.
Man kann natürlich auch noch von Respekt reden, ist es respektvoll, schon mit einem Club verhandeln, wo der andere Trainer noch im Amt ist. Also das muss sich dann der Schäli Bäm selber fragen.
Und man muss ja auch sagen, die Spekulation dafür sorgen sie ja selber. Ich meine, schlussendlich haben sie einen Trainer angestellt, der einfach einen Vertrag bis zum Sommer hat. Ich meine, die Frage, wie es weitergeht mit diesem Trainer, die ist absolut legitim.
Also wenn man den Amir Abashi sieht bei diesem Interview nach dem Spiel, oder wo du wirklich den ganzen Druck siehst, und er sagt ja auch, es geht auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Club um viel, dass du in so einer Drucksituation innen natürlich auf alles sehr sensibel reagierst und vielleicht auch alles nutzt, um nochmal irgendwie mehr alle gegen die Bösen aussen aufzubauen. Das ist ja irgendwie, irgendwie logisch.
Das kann man intern ja machen, aber man muss nicht das der aber plakativ abprangern nachher. Also ich nenne mal ein bisschen mehr Gelassenheit, würde man nicht schaden.
Wenn man jetzt auf den Schäli Baum schaut, eben, er hat ja einen Vertrag unterschrieben. Ich weiß nicht, ob viele da innen diesen Vertrag unterschrieben hätten, weil er hat bis Sommer unterschrieben. Er hat ja bei Yverdon einen Vertrag gehabt bis Sommer, also er hat Geld verdient. Ich glaube, sehr viel mehr hat er bei GC nicht bekommen, oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger.
Er hat ein Viertel weniger gehabt bei GC als bei Thun.
Also bei Yverdon.
Bei Yverdon, Entschuldigung.
Ja, genau. Also das heisst, er hat verzichtet auf Geld aktiv. Also das ist schon, heute sagt man das ja auf Deutsch, ist das Wort Commitment, oder? Also das ist schon irgendwie etwas, wo GC für ihn da wahnsinnig wichtig macht.
Ich finde, das spricht für ihn. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr ein Viertel. Ich nehme jetzt mal an, er hat eine schöne Nicht-Abstiegsprämie, die er noch bekommt. Wie auch immer, es spricht für ihn, dass er das macht, dass er das so kurzfristig macht. Also an ihm, eben, er hat, ich glaube wirklich, er ist sehr eine entscheidende Figur gewesen, jetzt für die Wende. Ist schon die grosse Frage ist, soll es jetzt mit ihm weitergehen? Ich finde, das kann man diskutieren. Ich sehe jetzt keinen Grund, was gegen ihn spricht. Aber vielleicht gibt es Trainer, die geeigneter sind. Ich glaube, das hängt extrem davon ab, was der Weg von GC ist. Und dass sich GC muss grundlegend verändern, das scheint mir klar zu sein. Die Frage ist, ob das gelingt. Also sehr viele Verträge laufen noch ein Jahr. Fast alle. Oder? Und das ist schon... Ich bin sehr gespannt, was passiert. Sehr gespannt.
Also Schäli Bäm hat einen Vertrag bis 2,5. Und den haben sie ihm nicht geben. Und er hat sich jetzt halt einfach auf das eingelassen, dass er nicht einmal eine Option drin hat im Vertrag. Für den Fall vom Nicht-Abstieg, dass sich der Vertrag einfach automatisch um ein Jahr verlängert. Also das zeigt einfach, wie unbedingt unter allen Umständen er diesen Job hat wollen. Oder weil es halt dann um GC gegangen ist.
Und das ist ja schön und das finde ich spricht ein Stück weit für ihn. Was sich GC muss ja fragen, ist, was sie wollen. Also sprich, mit dem Schäli Baum als Trainer werden sie auch nächsten Sommer weiterhin in Superliga sein. Davon bin ich überzeugt. Sie werden sehr solid sein, wie es der Schäli Baum auch wie Iver hier gemacht hat. Sie werden mühsam sein, zu Gegsen spielen. Sie werden aber vielleicht nicht den höchsten Ansprüchen genügen. Und jetzt muss man sich auch fragen, will man sofort Hauruck das probieren zu implementieren? Bei Iverdo kann man sich fragen, ist es das wert gewesen? Ich finde eher nicht. Oder sagt man eben, jetzt gehen wir mal weiter als Belohnung. Er hat ein GC-Herz, er hat einen guten Job gemacht. Ich meine, er hat sich ja wirklich stabilisiert. Also kann man, gerade in Barra, schon gerade im Rückspiel, die zweite Halbzeit, die habe ich relativ eindrücklich gefunden. Also insofern hat es eigentlich belohnt, aber er steht halt einfach für einen gewissen Teil von Arbeit, aber nicht für mehr, sagen wir es mal so. Also sein Upside ist vielleicht nicht so gross. Die Frage ist, ist das beim anderen Trainer, der da irgendwie aus dem Ausland kommt?
Ich würde jetzt aber noch schnell eine Lanze für ihn brechen, weil natürlich hat er so den Ruf, oder er steigt auf, er ist der Challenge-League-Trainer, er spielt einen soliden, in dem Sinn denkt man sich einen einfachen Fußball, aber wenn man jetzt Yverdon gesehen hat, also wie schnell er es geschafft hat, eine Mannschaft, die ihm im Sommer komplett weggebrochen ist, mit neuen Spielern aufgefüllt worden ist, aus allen Herren Ländern, und das ist nicht nur ein Fußball gewesen, wo du jetzt sagst, das ist 4-4-2 im Spiel wie 1994, sondern er hat ja, sie haben ihm doch auch so Spieler angegeben, aber er kann durch durchaus mit, wenn man jetzt sagt, moderne Spieler sind schnelle Flügel, Umschaltspiele und so, das hat er ja gemacht. Also hat bei Yverdon hat er ja seine schnellen Flügel, ich meine Tarsar hat eine super Anfangssaison gespielt, bis er die Kreuzband gerissen hat. Es hat mehrere Spieler gegeben, die dort wirklich auch von diesem Spielsystem profitiert haben. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein total veralteter Fußball wäre, wenn er losspielen.
Nein, da bin ich bei dir. Aber ich muss natürlich auch schon sagen, Zivado, hast du natürlich schon auch einen unfassbaren Heimvorteil. Ich meine, das ist so ein Hexenkessel. Das treibt natürlich eine Mannschaft automatisch
und der Wind.
Und der Wind,
immer genau. Rückenwind. Egal wo Zivado ist, genau. Immer Rückenwind. Genau.
Ja, und eigentlich, aber er geht ja wirklich um Club-Identität, oder? Und dem Club aktuell fehlt es ja eine Identität. Man hat den Abrashi, man hat jetzt den Schellibaum mit seinem GC-Herz. Also, wie viel, was will man noch? Viel mehr, oder? Es ist vielleicht auch darum viel besser als irgendeiner. Kommt halt wieder einer aus Deutschland, kommt einer aus diesem riesigen Netzwerk, wo man sich aber nicht darunter vorstellen kann. Also, insofern wäre es ja auch eine schöne Geschichte, wenn man ihn würde jetzt belohnen und sagen, ja, der Schellibaum mit seinem Club.
Auf jeden Fall, was sie machen müssen, sie müssen die Mannschaft dramatisch verstärken. Weil es ist jetzt noch mal gut gegangen. Ich meine, da musst du mal die Platzierungen anschauen, den letzten Jahr grundsätzlich. Oder? 7., 7., 8. in einer 10er Liga. Und jetzt 11. Dank Lausanne Uschi nicht abgestiegen direkt. Also da muss sehr, sehr viel gehen. Also da, ich sage, die brauchen. Ich habe es ja schon mal gesagt an dieser Stelle. 5, 6 Leute, die richtig gut sind, um eben auch Identität können zu schaffen, was wir auch schon besprochen haben, dass man wieder Gesichter hat. Und ich meine, der Abrashi, das ist ein, ja, das kann man jetzt als Figur bezeichnen, aber sportlich, leistungsmäßig auf dem Platz ist er das dann eher bescheiden und das wird auch nicht mehr ewig gehen. Das geht jetzt vielleicht noch ein Jahr. Darum haben sie mir auch den Vertrag gegeben, noch mal ein Jahr, weil sie wissen, was sie ihm haben, was er an Identifikation mit dem Verein mitbringt. Aber es geht dann irgendwann einmal um Leistung.
Die Identifikation auf der Trainerposition, hast du die mit dem Schellibaum? Darum auch, ich würde die Tendenz ihn behalten, weil ich glaube auch nicht, ich bin nicht sicher, ob du dann irgendjemanden findest, der dich jetzt wirklich sofort sehr viel weiterbringt. Ich glaube, viel entscheidender ist aber, was passiert eben beim Personal und wie gross ist der Spielraum. Ich sehe einfach in diesem Team, wenn ich jetzt als neutraler Fußballfan das Team anschaue, ich sehe eigentlich fast keinen Spieler, wo ich sage, oh, den möchte ich sehen im Stadion. Gibt es nicht. Also eben, es gibt aber Aschi, wo ich weiss, okay, der verreist sich. Dann gibt es den Hammel, wo ich das grösste Fragezeichen mache, bleibt der überhaupt? Der hat noch ein Jahr Vertrag. Also wenn du ein bisschen Geld verdienen, musst du ihn jetzt verkaufen. Ich gehe nicht davon aus, dass er im Moment bereit ist, zu verlängern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da Interessenten gibt. Und was hast du denn noch? Also dann hast du wirklich eigentlich niemanden mehr. Und
ziehen denke, denke ich jedes Mal, auch wenn er jetzt natürlich einen riesen Bock schießt in der ersten Halbzeit.
Ja, ist aber verletzungsanfällig, du weißt nie, ja, der ist ein guter, hat wirklich einen schönen Stil, dem schaut man gerne zu, aber bei dem weißt du nie, steht er tatsächlich auf dem Platz. Und es braucht im Idealfall, gibt es, weiss auch nicht, 2, 3 alte GCler, die den Club kennen, die irgendwann mal ins Ausland gegangen sind, die jetzt reif wären, um zurückzukommen.
Das ist deine Lieblingstheorie.
Nein, ich glaube einfach, das würde dem Club wahnsinnig helfen, wenn sie auch den Charakter haben und wissen, was sie bei dem Club für eine Rolle würden spielen.
Also Steven Zuber, oder?
Beispielsweise, aber der ist wahrscheinlich noch eine Stufe zu hoch. Aber das wäre genau so einer, wo ich denke, ja.
Ich habe vor dem Barrage-Hinspiel einen Text geschrieben mit der Frage, braucht es dieses GC noch? Und hat viele Reaktionen ausgelöst, was ich davon ausgegangen bin. Also es wäre ja schrecklich, wenn ein Club nicht würde reagieren auf so einen Text. Was mir aber eigentlich mehr darum gegangen ist, dass ich so in Zürich mir die Frage stelle, eben, wer ist da wirklich noch eng verbunden mit dem Club? Wer würde heulen, wenn der Club sich würde auflösen und sagen, es bringt es jetzt nicht mehr und so? Es hat ja dann nachher, ich weiß nicht, ob das mit dem Text zu tun hat, aber ich glaube schon, ist ja dann irgendwie ein Vizepräsident von Los Angeles FC, ist irgendwie mit Medien zusammensitzen, ich habe leider nicht können, weil ich Kinderdienst hatte daheim. Weil sie sagen, ja, wir machen wahnsinnig viel, aber in der Stadt, aber man sieht es halt einfach noch nicht. Uli und Thomas, die sind ja an so einem Treffen gewesen. Ich weiß, es war ein Hintergrundgespräch gewesen, aber mit was für einem Gefühl sind ihr da raus?
Mit dem Gefühl, dass es da Leute gibt, die sehr wohl etwas bewegen wollen. Aber das grosse Fragezeichen ist, wie viel lässt sich dann noch bewegen? Also ich glaube halt, der Wille ist da, aber du brauchst halt, am Schluss brauchst du das Team. Also das Team spricht Emotionen an, löst Emotionen aus. da kannst du mit Marketing vielleicht unterstützend wirken, aber es braucht jetzt wirklich, ich glaube, zuerst einmal die richtigen Entscheidungen im sportlichen Bereich, damit du wieder Lust auf GC kannst wecken. Also nur mit Wort und mit einer neuen Kollektion und mit vertieften Gesprächen mit den Fans, glaube ich, wird dir das nicht gelingen. Das ist zu wenig.
Es ist sportlich, es ist die Mannschaft, das ist immer so. Da kannst du hinten durch ein Problem haben, wie du willst. Wenn die Mannschaft vorne durch mal funktioniert, dann kann sie das mitreißen. Natürlich übertragen sich irgendwann Probleme hinten durch auf eine Mannschaft. Das hat man ja exemplarisch gesehen beim FC Basel.
Ich weiß gar nicht, von was du redest. Alles super, die Saison
ist vorbei. Alles super. Nein, aber das ist wirklich halt das Problem, dass sie müssen sportlich die richtigen Entscheide treffen. Das ist völlig recht, Ueli. Und das ist jetzt die grosse Herausforderung für Gärtner Schwarz. Und die Frage ist halt, ja, wie viel Geld sind die Amerikaner bereit zur Verfügung zu stellen?
Also dann lassen wir doch GC mal in die Sommerpause gehen und die geht ja wahnsinnig lang, oder? Schon erste Woche nach Europameisterschaftsfinale fängt die Saison wieder an. Genug Zeit, um eine komplett neue Mannschaft auf die Beine zu stellen. Das haben Städte mit B am Anfang auch schon bewiesen, das reicht. Wir gehen eins weiter.
Sicher haben wir die Entscheidung miteinander schon getroffen. Und das Schöne ist ja, dass ich bleibe. Und jetzt habe ich es ja gesagt, dass ich nicht als Trainer bleibe. Der Mannschaft habe ich es auch schon gesagt. Aber ich bleibe nicht als Greenkeeper. Aber das ist jetzt auch nicht relevant. Also jetzt hat man den Match gewonnen. Es ist wichtig, dass man auch einen Titel wieder ins Welschland geholt hat. Und dass man schon auch neben der guten Saison zeigt, mit uns muss man vielleicht in Zukunft ein bisschen rechnen.
Das war René Weiler. Noch als Trainer von Servet, nach dem Sieg im Göppfinale gegen den FC Lugano. 24 Penalty hat es gebraucht, bis das Spiel Sieg gefunden hat. Zeitlang ist irgendwie, ich habe gar nicht mitgezählt, weil irgendwie nebendran ist noch meine Tochter gesessen. Ich habe ihr eigentlich vorgelesen, weil sie gerade zurückgekommen ist. Von einem Übernachtungswochenende ziemlich dauernd war. Ist vom Spiel selber.
Nein, es ist im Prinzip so ein Match, wo du, wenn du nicht im Stadion bist, dann bist du plötzlich, dann schweifst du ab, eben, dann fährst du an Wäsche zusammenlegen oder bist einmal 10 Minuten nicht rum und dann schaust du wieder einmal rein, dann schaust du immer noch den gleichen Ginge und dann fährst du auch ein bisschen lesen und dann laufst du wieder davon und gehst in die Küche etwas machen. Also die 120 Minuten, das könnte man jetzt sagen, hätte man eigentlich kontrollante Leine machen und direkt mit dem Penaltyschiessen anfangen. Und das ist natürlich etwas für Geschichtsbücher gewesen. Das ist so etwas von grandios, das Penaltyschiessen. Also das muss ich wahrscheinlich nochmal anschauen. Das ist wirklich wahnsinnig gewesen. Und was dann auch völlig untergegangen ist, von lauter Dramatik in den Penaltyschiessen, ist natürlich der kapitale Fehler von Schiedsrichter und vor allem vom VAR in der, was ist das gewesen, 89., 90. Minute. Das haben sie vom Tsunemoto. Das ist eigentlich ein Doppelhands und da gibt es keine Penalty. Also ich meine, also was da der VAR geritten hat, da nicht einzugreifen, also das müssten wir auch mal erklären.
Ja, da hätte ich mir also auch gewünscht, dass der Schiedsrichter mal eine Stellung genommen hätte, wie da Kommunikation gelaufen ist. Also wenn du das siehst im Fernsehen, dann denkst du ja, also
das ist ja wobei, klar. Das ist ja der Einspruch, ich glaube, das war die Überlegung von der Schiedsrichter, wenn es vom Körper kommt, oder? Vom eigenen Körper, vielleicht dort hat jetzt so eine Distanz eine Rolle gespielt und so weiter, das eben nicht haben. Sie müssen jetzt noch einmal Regeln nachschauen, aber ich glaube, das hätte man bei diesem Fall entschärfend bringen können. Wobei eben der Ball geht Richtung Goal. Ja, ist ein heikler Entscheid. Zumindest rausgehen, finde ich, also zumindest raus sollte man den Schiri schicken.
Ja, ich sehe das Argument, aber das Problem ist doch, dass der Arm auch noch rausgeht. Eben, und der Ball ist auf dem Weg Richtung Goal und der Arm geht auch noch raus. Natürlich kommt er vom Körper, aber also...
Ja, das ist einfach Benalt, das sagt ja der grosse Schiedsrichter-Experte aus Meier. Also dann müssen wir nicht, also dann muss man mich nicht eine Sekunde diskutieren, ganz ehrlich gesagt. Und vor allem eben, einfach mal rausgehen, anschauen. Also, ist natürlich nach dem Penaltyschiessen kann man dann sagen, ist er vielleicht auch nicht so sicher gewesen, ob es denn der schon reingetan hat, der eine Penalty. Also, ja, aber eben, das ist dann völlig untergegangen. Gar kein Thema mehr gewesen. Matija Grocidor, der hat das auch... Ja, völlig darüber hinweggegangen. Möglicherweise ein bisschen gelassener als andere Trainer das gemacht hätten, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Und dann das Penaltyschiessen, ja, wenn die drei Luganesi, die da verschossen haben, Sabatini, Steffen, Haidari, sind natürlich alle drei Penalty, muss man sagen, einfach lausig geschossen gewesen. Wirklich nicht gut geschossen.
Ja, ja, der vom Steffen noch am besten, ja.
Und der Haidari, das ist so, ich weiß nicht, ob der von Überforderung war von der Situation als 21-Jähriger, aber viel schlampiger kannst du gar nicht schiessen, als er den Penalty geschossen hat.
Ja, also das Penalty-Schiessen, also irgendwie in der 110. Minute hast du ja gewünscht, dass es Penalty-Schiessen gibt, weil dann wäre es ja irgendwie schade gewesen, wenn jetzt der schlechte Final noch wirklich ein Ace-Go entschieden wird, oder? Und dann ist wirklich das grosse Drama gekommen und es ist ja wirklich spannend, immer so ein bisschen drauf zu schauen, in die Psyche rein, probieren zu schauen von den Spielern, eben der Saipi, der Lugano-Goli, hat ja immer seine Spiele gemacht, ist immer wieder raus nach jedem Penalty zu seinen zwei Trinkflaschen, hat aufreizend lang dort getrunken, hat sie dann schön hergelegt, wie nicht der Rafael Nadal wäre. Was ich auch eher eine Grenze zur Unsportlichkeit finde, weil ja, wenn man es 12-mal macht und so weiter, irgendwann nervt es nur noch. Und dann ist es ja auch noch spannend, es gibt ja wirklich so Studien zum Penalty-Schiessen, zum Beispiel die Schützen heisst, wo nach dem Pfiff vom Schiri sich länger Zeit lassen. Gut, den Pfiff hat man jetzt nie gehört, aber man hat ja eben können erahnen, wenn der Zeitpunkt ist, die treffe ich regelmäßig mehr oder öfter. Und es war schon spannend gewesen, also so ein bisschen die Beispiele zu sehen, wobei man muss auch sagen, also die Rente, die auch schnell hat geschossen hat, hat einen souverän verwandelt. Aber ich finde das einfach, also die Dramatik, die halt so ein 11-Meter-Schiessen kann bieten, ist einfach grossartig.
Und die ersten Penalty von Servet sind eigentlich alle recht schlecht oder so knapp reingewürgt. So Ipi hat man das Gefühl, du eigentlich an jedem dran, aber kann ihn dann nicht abwehren. Und der eine, der er abwehrt, ist schon halt 10 cm zu weit vorne.
Ja, das ist ja noch der Nishimura, der ja offenbar Liebeskummer hat. Ich weiß nicht wieso, aber das hat der Kommentator gesagt.
Es ist ihm wichtig gewesen, und Kommentator, dass er es etwa viermal erwähnt.
Und genau. Er verschießt dann, hat er mir wirklich richtig leid an. Und denkt, oh, der, ja, scheiß Tag. Und er darf auch noch eine Schiessen trifft.
Aber der ist aber auch nicht viel besser geschossen gewesen, gell? Also so etwas von innen zittert ist also...
Wobei, der ist immerhin schöne Säckli. Weißt du, was ich mich amigs fragen ist, also wenn ich jetzt Trainer wäre, bei jedem Juniorenteam, ich wüsste, es könnte es benötigen, sagen, hey Jungs oder Mädels, eine fixe Idee, ihr lauft dort führen, die fixe Idee verfolgt ihr und ihr macht es einfach so, flach in Ecken. Es gibt eigentlich nur diesen Plan, oder? Und wie sie schiessen, das ist schon erstaunlich. Also wenn du Mut hast, schiessen ist hoch in Ecke. Okay, das ist noch besser als flache Ecke. Aber halb hoch oder unplatziert. Und das ist ja nicht so, dass sie es wenden. Also es ist einfach der Kopf, oder, wo dir einfach einen Streich spielt. Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Das sind ja alles gute Kicker. Dann würde man ja zutrauen, dass sie aus 11 Metern flache Ecke tüpfen. Und das ist schon, also ja, ich glaube, man kann das, wenn man es nicht selber erlebt hat, einfach gar nicht verstehen, was da abgeht auf diesen 30 Metern, wo du vom Mittelkreis dafür laufst, was da in deinem Kopf abgeht.
Ich glaube ja, also es gibt wirklich so eine psychische Verfassung, wo du das Gefühl hast, ich schaffe das nicht. Meine Hoffnung ist, der Goalie kommt in die andere Ecke. Oder das sind so die so 50-50. Nishimura erste Penalty.
Oder Haidari ist für mich exemplarisch gewesen. Also schlechter kannst du eine Penalty wirklich nicht mehr schiessen. Also der kommt ja ohne Kraft. Also irgendwie, der hat wirklich einfach nicht mehr, der hat ihm den Kopf einen Streich gespielt.
Und du hoffst einfach, der andere kommt hoffentlich nach links und ich probiere es irgendwo nach rechts so irgendwo mehr.
Aber dann knall sie doch gerade in die Mitte, weißt du? Das kannst du ja immerhin. Also ich verstehe, dass irgendwie, dass deine Füße zittern und alles, aber dann einfach gerade durch die Mitte, okay.
Aber
ist auch ein Plan.
Aber weißt du, wenn du bist ein Sabatini, oder 36 ist der inzwischen und ist irgendwie in Lugano gilt der als Liebling und ist ein Politikum geworden, ob man ihm jetzt den Vertrag nochmal verlängert oder nicht. Und jetzt läuft der an. Und der weiss genau, wenn er dort steht, in 5 Sekunden, also das ist jetzt ein übertrieben, 5 Sekunden, aber 5 Sekunden bin ich Göpsieger und kann nachher den Kübel aufheben. Also vielleicht hast du auch einige Bilder im Kopf, oder? Also was das vielleicht dann gar nicht, dass du dann vielleicht abgelenkt bist vom Eigentlichen. Also ich vermute jetzt einfach mal nur, mir geht es möglicherweise so, ich habe das gedacht, dass Sabatini dort steht, in 5 Sekunden jubelt der und ist Göpsieger.
Ja, eigentlich ist ja der Positivdruck, das gibt es ja auch, die Studie zum Penaltyschiessen, das ist viel wichtiger, als wenn man zum Titel kann schiessen, als wenn man muss verhindern, dass die anderen gewinnen, oder? Also der Druck ist eigentlich noch viel unangenehmer für den Schütz. Insofern, also 3 Matchbälle in einem Penaltyschiessen, ich weiss auch nicht, wenn es das letzte Mal gegeben hat, dass das Team vergibt, ja.
Dann kommen wir doch zu der Entscheidung von René Weiler, in der 119. Minute den Goalie zu wechseln. Joel Mahl hat sich extra noch heimlich im Stadion unten aufgewärmt, sodass Lugano nicht, was auch immer Lugano dann gemacht hat, was hat Lugano gemacht?
Lugano hat den Goalie ausgewechselt, oder, wahrscheinlich.
Oder ohne Goalie ins Penaltyschiessen. Ein rotes Döckeli reingestellt.
Das ist gut aus, absolut gut aus. Also.
Wobei, ja, ich bin nicht sicher. Also es ist noch lustig gewesen, der Frick hat doch dann nach dem Match gesagt, du löst beim Gegner schon etwas aus mit so einer Aktion. Also du löst halt Unsicherheit aus. Wieso macht ihr das jetzt? Oh, jetzt ist der Mal, der Nein. ist noch irgendwie 1,97 gross oder so. Der ist noch grösser als der Frick. Ich glaube schon, dass du mit dem Wechsel...
Das schon mit dem Wechsel, aber dass er sich heimlich geht, aufwärmen. Ja, das.
Offen wäre eigentlich fast besser aus meiner Sicht. Oh, jetzt kommt noch der. Jetzt kommt noch der
97. Dann machst du schon 5 Minuten vorher nervös. Nein, also das habe ich gut ausgemeint, weißt du das. Nicht den Wechsel als solchen.
Ich weiss übrigens nicht, ob er 1,97 ist. Er wirkt einfach riesig.
Ich glaube, es könnte wirklich gut sein, dass er 1,97 ist. Ja.
Florian wird das gerade googeln für uns.
Neben Jeff Baltramia wirkt man ja noch schnell mal gross. Und das darf ich sagen, wo etwas so gross ist wie der Jeff.
Also riesig.
1,97
tatsächlich.
Und der Frick ist 1,93.
Okay, also sind die entscheidenden 4 cm.
Ich weiß es nicht, ich spekuliere jetzt. Nein, es ist natürlich, ja, hat erinnert an Louis van Gaal 2014, der WM gegen Costa Rica, Viertelfinal, wo er fürs Penaltyschiessen einen anderen den Goalie auswechselt. Und dann gewinnen sie es 4-3. Aber ich bin mit der Argumentation vom Weiler bin ich nicht ganz daraus gekommen. Also hat er es jetzt allein gemacht? Hat er es spontan entschieden? Irgendwie, ja.
Er hat ja erzählt, er hat es eigentlich schon gedacht, wo sie raus sind aus der Conference League in Pilsen. Eigentlich wäre der Mal der bessere Penalty-Goalie und dann hat er es nicht gemacht. Und dann... Er hat ja noch gesagt auf SRF, es ist ein einsamer Entscheid. Also sowieso, ich finde, er hat das noch schön, so seine letzten Trainermomente noch ein bisschen zelebriert. Es ist ein einsamer Beruf, man muss allein Entscheidungen treffen. Weil andere haben ja Emotionen, während er ja völlig emotionslos als mathematische Maschine die Wahrscheinlichkeitsberechnungen anstellt. Und natürlich schickst du einen Goalie nicht ins Penaltyschiessen, ohne dass du ihm vorne gesagt hast, es könnte im Fall sein, Joel, wenn wir ins Penaltyschiessen gehen, gell, bist du bereit. Also das glaube ich jetzt schlicht nicht.
Also vielleicht hat er es nicht so direkt gesagt, aber beide Goalie haben ja angedeutet, dass sie gewusst haben, das könnte passieren, oder? Das haben ja beide gewusst. Und was ich cool gefunden habe, wie die zwei miteinander umgehen, wie sie auch mit dem Konkurrenzkampf umgehen, weißt du, ich meine, der Frick, der Captain, muss dann raus und so, könnte man vielleicht sich auch eine lässigere Rolle vorstellen, aber der hat das irgendwie gefunden, hey, es geht letztlich um den Erfolg, wir sind zwei, wir sind beide gut, es ist die richtige Entscheidung gewesen, wir haben gewonnen, es ist alles okay. Ja, hat es cool gefunden.
Es haben beide genau gleich, also praktisch genau gleich viele Minuten, ein bisschen unter 2600, der andere ein paar Minuten mehr als 2600 und 29 Einsätze der Frick und 30 der Mal in dieser Saison. Also das ist schon noch bemerkenswert, ja, das Jobsharing. Und das geht ja, eben wenn man sich respektiert, geht dir das gut. Und wenn du natürlich auch einen Lauf hast, wenn du in der Conference League bist, im Cup im Finale kommst, dann fällt es auch ein bisschen leichter zum Rotieren.
Ja, sicher. Ich glaube, es ist schon eine Charakterfrage. Und Frick hat dann gesagt, ja, wir sind beide über 30. Das spielt dann vielleicht auch noch eine Rolle, oder? Also sie wissen, okay, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr den grossen Auslandtransfer machen. Und,
der Neuer ist auch schon über 30, noch ein bisschen deutlicher über 30 und der würde jetzt nicht keinen Match abgeben.
Gut. Weder Mal noch Frick sind 5-fache Weltgoalie. Also alles klar, alles klar. Ja.
Dann hat eben der Rune Weiler, das war der Einspieler, nach dem Match bekannt gegeben, dass er nicht mehr Trainer wird sein nächste Saison, aber bisher wird bleibt. Also sprich, er wird Sportchef werden Vielleicht wird er auch noch gerade Präsident oder so. Oder vielleicht ist er einfach der, der schaut, dass man im Winter, im Januar die Mails abschickt. Dass man die, vielleicht ist er auch ganz spezifisch. Und dort, weil er dort völlig ohne Emotionen vor dem Mail sitzt und das dann rechtzeitig abschickt.
Also die neue Mail-Verantwortliche von, genau. Von Serbien, das ich erinnere mich, als ich im Zivilschutz einmal war, bin ich zuständig für eine Kopiermaschine. Das kommt mir etwa so vor.
Genau, also irgendwie so etwas.
Aber das Geld wert, oder?
Ich?
Ja,
ja selbstverständlich. Ja, natürlich. 10% weniger Steuern müssen zahlen für einen Tag Zivilschutz. Das war super gewesen. Ja, aber es ist, sagen wir mal, es ist ein relativ unjournalistisch geführtes Interview gewesen. Ich meine, der Weiler sagt, ich höre auf, dass wir ihm nichts fragen, warum hörst du auf? Ist nicht, also die Frage wäre mir jetzt entgangen. Und ja, offenbar hat er das Gefühl, dass er in einer anderen Funktion, in einer gehobeneren Funktion, dem Club viel, viel mehr kann nutzen. Also ich meine, im Interview hast du gemerkt, also was er von sich haltet, oder? Also er hat, also viel besser kann man es gar nicht zum Ausdruck bringen, als er das wieder einmal geschafft hat. Also quasi, es ist ja schön, ist ja, ich bleibe.
Ja gut, man könnte auch sagen, es ist schön, also ja, ist doch auch schön, wenn jemand bleibt, oder nicht? Also ich finde es auch schön,
ja,
wenn
nein, jemand bleibt. Nein, aber er hat es natürlich schon so gesagt, ist dann super für ganz Genf und Servit, dass ich übrigens bleibe.
Ich habe es nicht so verstanden, ich habe es mehr so verstanden, ich meine, sie sind jetzt sie sind schon unter dem Geiger erfolgreich gewesen, aber sie sind jetzt vielleicht nochmal ein Hauch erfolgreicher, da bleibt etwas zusammen. Also das wird, wir gehen den Weg vielleicht ein bisschen anders, aber ähnlich weiter. Ich habe es so verstanden. Jetzt nicht einmal aus René Weiler egoistischer Sicht, sondern mehr aus Clubsicht. Und ich finde, es gibt auch gewisse Gründe, um das so zu verstehen. Ja.
Ja, es steht ja für gewisse Ambitionen von Servette, trotz allem. Also ich meine, Weiler wird auch seine Forderungen gestellt haben, dass er würde auf eine so Position gehen, jetzt egal was sie dann wird sein. Ich meine, sie wird in einer sehr führenden Position sein. Sprich, ja. Man ist bereit, weiter zu wachsen mit diesem Club. Man ist bereit, etwas sehr Unangenehmes, sehr ambitioniert so auf einer solchen Position zu installieren. Könnte spannend werden. Ich finde jetzt, bin ich auch gespannt, wer sie als Trainer werden installieren. Man hat irgendwie jetzt schon die erste Meldung gehört, vielleicht wird es ein Weiler sein Assistent. Der Dimitsch, noch nie gehört. Fände ich eher ein bisschen enttäuschend, weil das so einer wäre, der auch ziemlich nah beim Weiler wäre. Es wäre ja irgendwie auch gut, wenn er irgendwie so ein bisschen einen Sparring-Partner bekommen als Trainer. Aber ja, schauen wir, was passiert.
Ja, ich finde, es ist auch sehr konsequent, oder? Weil man hat ja während der Saison gemerkt, dass er nicht zufrieden ist mit der Mannschaft, die man ihn angestellt hat, oder zumindest nicht vollkommen befriedigt. Und dass es da Spannungen gibt mit der sportlichen Führung oder mit dieser sportlichen Führung, wo man gar nicht genau weiß, wo ist die eigentlich genau. Und dass er dann sagt, ja gut, ich will die sportliche Führung übernehmen, ist konsequent. Dass der Club dann sagt, ja gut, aber beides finden wir nicht gut in Personalunion, ist dann vielleicht auch konsequent.
Aber ich finde, es ist schon ein spezielles Konstrukt, das Servet. Man hat keinen Präsident. Also jetzt gerade die Saison.
Man hat einen gehabt. Den gibt es immer noch. Er ist nicht mehr aktiv gewesen, seit ein gewisses Mail nicht abgeschickt worden ist.
Wo ja, zwei Spieler, aber du hast keinen Präsident, du hast keinen klaren Sportchef. Es ist also schon noch erstaunlich, wie das Servet hat können so funktionieren, dass man gleich Zweiter wird und Dritter wird und Cupsieger.
Eben, der Weiler hat eben gleich recht.
Was?
Ja, eben, es funktioniert, weil er dort ist.
Hey, Luki, ich halte sehr, sehr, sehr viel von ihm als Trainer. Ich mag ihn auch als Mensch, weil er ein sehr spezieller ist. Aber ich sage nochmal, er hat einfach das Interview gestern gezeigt, wie er ist.
Dann gehen wir doch noch schnell zu einem anderen Trainer. Du hast ja schon angekündigt vor dem Wochenende bei uns im Chat, dass wir noch Peter Zeidl zu Bochum, dass es klappt, dass sie schauen in St. Gallen und in Bochum, dass das bis zu unserer Podcast-Aufnahme durch ist. Und tatsächlich, sie haben es heute Morgen, ist es offiziell geworden, obwohl er noch nicht unterschrieben hat, glaube ich. In St. Gallen aus dem Triumvirat ist jetzt innerhalb von einer Saison ein Virat geworden. Es ist nur noch der Matthias Hüppi dort. Und der Alain Sutter ist weg und jetzt auch noch der Peter Zeidler. Habe ich das Gefühl, ist aber wahrscheinlich für den FC St. Gallen, ist jetzt glaube ich nicht so, dass man heulend durch die Gänge läuft dort, sondern das ist so, man hat jetzt noch den Höhepunkt geschafft, man ist in die Conference League Qualifikation reingekommen, man hat einen schönen Abschluss gehabt, aber ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie gut gewesen, hat man das Gefühl gehabt in der Ostschweiz. Es hat sich ein bisschen auseinandergelebt oder vielleicht abgerieben oder...
Ja, also wir sind seit 6 Jahren, das ist also eine schön lange Zeit, aber verbraucht man sich natürlich ein Stück weit auch. Das passiert manchmal und das ist in dem Fall sicher so gewesen. Das ist sicher auch so gewesen, dass der Zeitler sich intern natürlich offenbar immer ein bisschen breiter gemacht hat, immer ein bisschen mächtiger geworden ist und dass das dann vielleicht dem einen oder anderen nicht mehr so gefallen hat. Und die Reibungen mit gewissen Spielern, die sind ja, hat es ja vor einem Jahr gegeben, vor allem mit dem Lukas Görtler als Sprachrohr von der Mannschaft. Und die sind sicher nicht einfach, die sind nicht einfach weg und nie mehr vorgekommen. Also das sind schon, da hat es sicher Abnützungen gegeben. Und ich meine, also er geht, du hast es jetzt gesagt, er geht jetzt als Trainer, der die Mannschaft nochmal in Europa gebracht hat, er geht als Trainer von einem Club, der bestens funktioniert, wo die Zuschauer kommen wie verrückt, knapp 18'000 im Schnitt die Saison, wo finanziell sehr gesund aufgestellt ist. Also er hinterlässt nicht irgendeinen Scherbenhaufen, wie das manchmal so der Fall ist. Aber es ist sicher jetzt auch die Chance für St. Gallen, einen neuen Wind reinzubringen.
Ja, und ich meine, er hat allem, dass er jetzt so den Club hinterlässt. Eben, du hast die 3 angesprochen, Matthias Hüppi als Präsident, Alain Sutter als Sportchef bis Ende Jahr und eben der Zeidler, der hat da natürlich schon einen grossen Anteil gehabt, finde ich auch. Also ich meine auch, wie sie halt die Art und Weise, wie sie im Fußball gespielt. Ich glaube, er hat einen grossen Anteil daran gehabt, dass sie überhaupt können, die Begeisterung empfachen. Das war ja in dieser Supersaison 1920, wo sie Belang haben bedrängt, vielleicht ohne Corona-Unterbruch wäre es vielleicht sogar möglich gewesen, dass sie Meister werden würden. Also da denke ich mir, gerade in dieser Saison hat man extrem viel können auslösen. Aber er ist ja natürlich als Typ so einer, das geht nicht wie der Christian Streich. Wie lange war er in Freiburg gewesen? Über ein Jahrzehnt, 15 Jahre. Aber das kann man ja nicht mit dem Zeidler. Das verbraucht sich ja, wie er da an der Seitenlinie da rumtanzt, wie er also, sich über die Skilinie aufregt.
Christian Streich ist jetzt auch nicht nur ruhig.
Ja, aber auf eine andere Art,
finde ich. Apathisch dort gestanden.
Ein bisschen auf eine andere Art. Also insofern nimmt man ihn schon eine Entscheidung auch ab. Ich glaube, es ist wirklich ein Win-Win, vor allem auch für Peter Zeidler. Also, er hat ja immer so auf die Bundesliga gehabt. Er ist auch eher mal so ein bisschen, gibt so die Geschichten, wo er eher mal ein bisschen betupft ist, wenn man irgendwie mal hat ein bisschen schlecht ausgesehen, weil er irgendwie auch gerade gefunden hat. Oder es könnte jetzt irgendwie noch gerade auf Deutschland ausstrahlen und so weiter. Also er ist ja selber auch am Ziel. Für St. Gallen ist es gut. Also ist doch alles gut.
Ja, ich bin gespannt bei ihm. Er hat dann durchaus dünnhütig können reagieren, wenn er kritisiert worden ist. Und hat dann das einmal auch spüren lassen. Ich bin gespannt, wie dann das in Deutschland mit dem wird umgehen.
Und der Uli bringt jetzt noch der Nachfolger ins Spiel, oder? Für den FC St. Gallen.
Oh.
Das hast du mir gerade auf den Link
gesagt. Jetzt bin ich froh gewesen, dass ich nichts haben müssen sagen.
Aber du bist so ruhig da gestanden, habe ich gedacht, komm, jetzt bringe ich noch, du mit dem Puls noch mal ein bisschen
auf. Der einzige Beitrag, also ich meine, es ist ja keine Überraschung, er hat sich doch auch immer wieder angeboten irgendwo und jetzt ist doch er am Ziel. Also, ja, bis jetzt hat es einfach nie geklappt, hat er sich nicht. In Basel war er im Gespräch, in Bern war er glaube ich, schon im Gespräch. Eben teilweise glaube ich, sogar hat er sich selber fast angeboten.
Also in Bern ist er nie, dort ist er nur ins Gespräch gebracht worden, aber er war nie ein Kandidat gewesen. Er muss sicher in den letzten Jahren, weil eben da ist gerade zwischen IBE und ihm zu viel passiert.
Nein, ich hätte, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich hätte jetzt nicht gerade einen klaren Favorit. Da müsstest du vielleicht beim Tommy. Tommy ist richtig Ostschweiz stärker unterwegs.
Ja, das kann ich, das ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich habe im St. Gallen Tagblatt nur eine Liste gesehen von möglichen Kandidaten und dann hat es schon der eine oder andere Runde, wo ich muss sagen, ein bisschen gar wild, wo sie da umspekuliert haben. Natürlich eine naheliegende Vermutung ist immer so ein Raphael Wicki, weil der halt ein Spezi ist vom Stil. Die Frage ist dann allerdings, ist das gut? Zwei, die so eng sind, zusammenarbeiten oder kann das auch eine Belastung werden? Ja, also ich bin sagen wir mal ratlos.
Es müsste ja ein Trainer sein, der den energetischen Fußball weiterführt.
Ach, natürlich
darf er ihn entwickeln, aber jetzt, ich glaube nicht, dass du in St. Gallen kannst, einen Schlafwagen, Fußball. Jetzt habe ich jetzt auf keinen Kandidat, der bis jetzt genannt worden ist, auch nicht auf den Raphael Wicki bezogen, aber du kannst jetzt nicht einen Verwaltungsfußball dort, wo dann halt immer 1-0 gewünscht, installieren.
Aber ja, ohne jetzt im aber für das steht er ja schon nicht. Also steht er ja schon nicht gerade für den Vollgas-Fußball. Und das ist doch das, was St. Gallen braucht. Also die brauchen einen, der irgendwie das Team vorpeitscht. Ich glaube, das andere wäre, ich bin nicht sicher, ob das Publikum dann besonders, ob das Club-Publikum besonders begeistert wäre, wenn du jetzt da hättest, einen Trainer hättest, der auf Ballbesitz, Fußball und irgendwie ein bisschen hinumen und so. Nein, habe ich das Gefühl, nein.
Also was auch noch genannt worden ist, ist der Timo Schulz, also was mich relativ mutig dünkt. Nur weil der den Stil von St. Pauli her kennt.
Und weil er frei ist. Der ist eigentlich die ganze Zeit frei, ja. Oder? Komisch eingestellt ist er frei.
Und Marisa Wunderlin haben sie auch noch genannt, die Frauentrainerin.
Und den Marc Schneider haben sie auch noch erwähnt, der ja in Belgien unter dem Stilz gearbeitet hat. Wobei ich kürzlich mit ihm telefoniert hatte. Dann ist es aber noch mehr um Winterthur gegangen. Und er ist jetzt seit dem Winter, glaube ich, bei Waldhut Trainer. Seitdem ist so wirklich wieder bergauf gegangen mit ihnen. Ich meine, wäre natürlich ein cooler Aufstieg für ihn von Vaduz zu St. Gallen. Er war schon mal Spieler noch in St. Gallen gewesen, aber er hat mir zumindest dann auf Winterthur angesprochen, hat ihm gesagt, nein, er will jetzt nicht schon wieder etwas ändern, er will langfristig in Vaduz bleiben, Familie kommt jetzt mal nach und so weiter. Aber keine Ahnung, ich meine, rein von Region her, St. Gallen und Vaduz, das wäre mehr oder weniger das Gleiche.
Ich würde sagen, du kannst pendeln, je nachdem. Und du, wahrscheinlich, ich weiss nicht, ob er zu den 2,5 gehört, die in Liechtenstein Niederlassungsbewilligung bekommen haben. Ich glaube, pro Jahr gibt es eine Verlosung, 2,5 dürfen da ziehen. Darum sind ja alle Schüttler, wohnen ja alle in der Schweiz, weil du ja nicht einfach die Nuffert auf Liechtenstein kannst ziehen. Die haben nur ein bisschen anders.
Haben sie eine andere Migrationspolitik? Oder
was? Das Kontingent ist aufs Budget vom FC Vaduz angepasst. Irgendwie so. Ich weiß es nicht genau, aufgrund von was das berechnet wird. Jetzt hat der Thomas eigentlich noch wollen, seit etwa 7 Monaten über den Modus reden. Jetzt, wo sich das Wetter ja eindeutig seit Wochen eigentlich als grosser Fan vom schottischen Modus geltet hat. Eine ganz kurze Runde. Ueli, wie gefällt dir die 12er Liga mit Schottenmodus?
Ich habe es keinen Hit gefunden. Ich glaube, es hat einfach wirklich ein riesiges Problem, dass es für sehr viele Teams, gerade in der zweiten Tabellenhälfte, um sehr wenig gehen kann. Und wenn ich an Klub wie jetzt Basel und Luzern denke, die jetzt wirklich eigentlich um nichts mehr gespielt haben, ein Stück weit auch Lausanne, ist es dann schon schwierig. Vorne ist es super gewesen, weil es einfach 5 Plätze zu verteilen hat. Also super. Ich meine, wir hätten uns wahrscheinlich all den Meisterkampf ein bisschen spannender gewünscht. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich das Goldige ist. Aber was ist die Alternative mit der 12er Liga? Das gibt sie nicht. Kannst du noch Punkte halbieren, dann wird der Aufschrei auch wieder riesig sein. Das ist einfach erzeugt künstliche Spannung. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht plötzlich dann nächstens wieder debattiert wird. Punktehalbierung, um irgendwie ein bisschen mehr Pfiff reinbringen.
Ja, Einspruch insofern, weil wie schlimm es jetzt war für FC Luzern, dass sie in den letzten Match um nichts mehr gegangen ist. Auch die Frage ist ja, die man ganz grundsätzlich kann stellen, haben sie es überhaupt verdient, dass es am Schluss noch mal etwas geht. Der FC Basel zum Beispiel hat es einfach nicht verdient, fertig. Und die Chance, dass sie in Europa gekommen wären, sind ja eher relativ klein gewesen. Also sprich, auch mit dem 10er-Modus wäre es vielleicht auch da hat man ja immer Teams im Mittelfeld gehabt, wo es ziemlich sicher um nicht mehr viel ist gegangen. Zu Luzern sind immer noch relativ viele Zuschauer gekommen. Also ich finde, im Ende der 10er-Modus, der hat sich jetzt so totgelaufen und diese Saison ist jetzt so verlaufen, wie sie ist verlaufen. Die ist jetzt am Schluss recht lang noch spannend gewesen, ganz am Schluss nicht. Vielleicht nächstes Jahr ist es anders. Also ich meine, das muss man auch nicht zu viel auf den Modus schliessen. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist die Anzahl Spiele. Es sind jetzt noch einmal 2 Spiele mehr geworden. Es wäre einfach überall immer mehr Spiel, gerade auch international. Und da muss man sich schon mal fragen, ist das noch gut? Ich meine, auch gerade all die Finals und die Barrages, wir haben jetzt gerade 3 in Folge gesehen, Freitag, Samstag, Sonntag, am Samstag haben wir das Champions League-Final. Und grundsätzlich, die Spiele, es geht einfach um viel, aber die Spiele sind eigentlich grundsätzlich immer enttäuschend, du hast nicht das beste Produkt.
Meine Meinung ist klar, ich habe das zum Abschied vom 10er-Modus gesagt, dass das perfekt war für den Schweizer Fußball. Du hast eine kompakte Liga, 36 Match, ist eine gute Zahl. Du hast eben, musst halt einfach auch sagen, du hast nicht plötzlich 15 Mannschaften, wo in so eine Liga rein könnten kommen und könnten eine Niveausteigerung bringen. Du schwächst, abgesehen von dem auch mit der 12er Liga, du schwächst auch den Unterbau. Challenge League. Ich meine, die Challenge League findet ja praktisch gar nicht mehr statt. Du hast noch 2 Mannschaften, die dort um irgendetwas gespielt haben.
Aber es war schon vorher ein Problemfall, die Challenge League.
Und ich bin absolut ein Verfechter von der 10er Liga mit 36 Matches. Und dann hast du, ich meine, so viel Leerlauf, wie du jetzt gehabt hast am Schluss, ist also schon bemerkenswert.
Thomas, das ist doch immer gehabt, der Leerlauf. Der ist immer gehabt. Der ist, auch, ist jetzt auch seit Jahren ist eigentlich auch immer eine Spitze. Wann hat man mal ein spannendes Meisterschaftsfinale gehabt?
Das hat ja nichts zu tun mit dem Modus, sondern das hat mit der Unfähigkeit zu tun von den Gegnern und mit der absolut krassen Überlegenheit von IB. Modus macht dir, abgesehen von dem, nicht einmal also ich immer gesagt, ein Modus macht eine Meisterschaft oder eine Mannschaft nicht besser. Und der 12er Modus, das ist, ja. Ich meine, nachher noch gehst du halbieren. Du kannst schon sagen, du kannst schon deine Antipathie zu Luzern zum Ausdruck bringen.
Das kann ich keine.
Mal natürlich
hast du. Ich finde es echt lustig, wenn man jetzt plötzlich sagt, es gäbe ein Spiel, wo es um nichts mehr geht. Es hat so vorher gegeben. Also es hat vorher auch Teams gegeben, die weder absteigen können, noch in Europa kommen können. Also die Partie hat so vorher gegeben. Ich finde es jetzt spannend, wie man das so sagt.
Ich bleibe einfach bei meiner Meinung und völlig überraschend. Völlig überraschend, selbstverständlich.
Ich habe eigentlich gar keine Meinung und das sagt, es ist mir eigentlich wurscht, ob 10 oder 12 Liga. Ich habe es jetzt nicht schrecklich gefunden. Stade Lausanne-Uschi ist zwar irgendwie klar letzter gewesen, aber haben wir das nicht auch schon in einer 10er Liga gehabt? Clubs, die nach drei Runden schon gewusst ist, dass sie absteigen. Sie sind zumindest, haben sie nicht einen absoluten Schrottfußball gespielt, sondern haben probiert mitzuschütteln. Das ist ihnen vielleicht punktemässig nicht entgegengekommen, aber auch zum Zuschauen. Ich glaube, es haben sich vielleicht die Spiele, wo es um nichts mehr geht, die hat es doch so, so in der Mitte von der Saison, hat es doch so rund die 25, 26, weiß gar nicht, wer da shootet. Dort hast du noch wenigstens ein bisschen die Strichspannung gehabt. Was man leider nicht vergleichen kann, ich habe noch schnell geschaut wegen dem Nachwuchs. Wenn man ja gesagt hat, ja, mit der 12er Liga kann man mehr U21-Spieler shooten, ich glaube, das hat sich jetzt wirklich nicht bewahrheitet, weil du Aufsteiger gehabt hast mit Lausanne und noch einen Wattländer Club, wo alle drei finden, Nachwuchsschüttler aus der Schweiz. Was ist das? Wie schreibt man das? Braucht man das? Ah nein, braucht man gar nicht. Man kann auch mit, wie Lausanne in der letzten Runde mit genau null Schweizer schütten. Die Liga hat aber bis jetzt, irgendwie bis letzte Saison, haben sie irgendwie Einsätze gezählt und so das Geld verteilt. Jetzt haben sie die Minuten gezählt. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann sind etwa 225.720 Minuten gespielt worden von Spielern in der Super League. 36.710 von diesen Minuten, das sind 16% sind an U21-Spieler gegangen. Das klingt jetzt irgendwie noch okay. Aber von diesen 16% sind 6% vom FC Luzern allein, oder? Also von 36.000 Minuten von U21-Spielern hat der FC Luzern 14.500. Und alle anderen haben irgendwie zwei, drei, da mal einen verschupften, mal dort einen, der irgendwie drei Schienbein gebrochen haben. Also ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Was wir noch sagen, auf die kommende Saison, jetzt steigt Sion auf, Stade Lausanne-Uschi steigt ab. Eigentlich nähert man sich ja der idealen 12er Liga an, oder? Und dann ist es halt so, wie man es von Anfang an gesagt hat, es gibt etwa 13 Clubs, die in der höchsten Liga shooten können, 12 werden oben sein und einer wird halt auf- und absteigen.
Ja, man nähert sich an, aber nächstes Jahr steigt dann vielleicht gleich geht wieder einen halben grossen ab und dann einen kleinen wieder auf, weißt? Also das ist ja, wenn das willst, dann müsstest du sie schliessen.
Ah, du hast sie praktisch geschlossen?
Dann hättest du wahrscheinlich eine 14er Liga, wenn sie schliessen
willst. Aber man hat ja von Planungssicherheit geredet, oder? Mit der 12er Liga. Und wenn ich jetzt das richtig zusammengezählt habe, sind es 5 Clubs, die den Trainer gewechselt haben, der eine oder andere mehr als einmal. Also ja, also die Hektik ist ja dann genau gleich da, also... Weil man unbedingt über den Strich muss und verliert man auch Geduld, wenn dann plötzlich die Conference League, die ja so unglaublich lukrativ ist, so, da können 3 Qualifikationsrunden nicht spielen, wenn man die in Gefahr sieht. Also auch das Argument sticht nicht bei dem Modus.
Dann stechen wir doch noch ganz schnell zum Nationalteam über.
Jetzt geht es klar um die Vorbereitung für die EM und da zählt jeder Spielzug, jede Torchance, jede Resultat und da versuchen wir das Beste rauszuholen.
Das ist der Nationaltrainer, Murat Yakin, heute am Montag zu den beiden Testspielen gegen Estland und Österreich. Es zählt jeder Spielzug. Er hat auch noch gesagt, man muss die Taktik weiterführen. Wir sind uns ja nicht ganz sicher gewesen, ob die Schweizer genau gewusst haben, was ihre Taktik ist in der Qualifikation. Man hat ja auch von 4 auf 3 Reihe gewechselt und so. Aber ich nehme an, so wie wir das Schweizer Nationalteam kennen, es werden 2 erschütternde Testspiele werden und dann geht man genauso so gescheit wie vorher in die Euro. Man weiß nicht, zu was die Mannschaft fähig ist und das ist irgendwie auch noch schön.
Also ich erwarte jetzt am Samstag erwarte ich schon gewisse Aufschlüsse. Also das Montagabend, das ist einfach ja Estland. Ja, aber gegen Österreich, wo doch ein gewisses, wo doch eine sehr gute Entwicklung genommen hat unter dem Ralf Rangnick, erwarte ich doch einiges an Herausforderungen für die Nazi, die eine richtig gute Standortbestimmung werden könnten. Also der, wenn vielleicht am Schluss erschütternd ist, ja, dann ist es auch eine Standortbestimmung. Aber ich, von dem Match erwarte ich mir einiges, weil dann muss er ja auch, dann hat das Kader bestimmt, dann muss ja bis am Freitag Abend das Kader nennen an der UEFA, wo eigentlich keine grossen Fragen offen sind. Und dann kann er am Samstag muss er eigentlich die Mannschaft spielen lassen, wo dann auch eine Woche später in Köln gegen Ungarn, ich muss immer studieren, Ungarn oder Schottland, Ungarn spielt.
Uli, du freust dich schon ein bisschen, oder du hast dich gegen Estland eingeschrieben?
Ich wollte gerade sagen, darum schicken die mich gegen Estland. Das ist der Platz, den wir bei mir freigelassen haben. Geh doch du da auf Luzern, Estland. Weißt du, guter Match. Ich bin darauf hingefallen.
Ich denke, ist die Argumentation so gewesen, so hinterhältig.
Uli, du hast dich selber beworben. Du hast zuerst aus dem Stadion live tickern und dann bin ich leider ausgefallen.
Tatsächlich ist es so, ich muss es zugeben. Ja, das wird sicher so sein. Ich bin nicht einmal sicher, ob es dann Österreich ist, wo da wirklich der Test ist. Ich erwarte von diesen beiden der Spieler relativ wenig. Ich finde, sie haben auch 0,0 Aussagekraft. Entscheidend ist Ungarn.
Ja, aber wenn du, sagen wir jetzt mal, morgen zu Abend, du bist schwer. Und dann hast du den Samstag und verlierst 3-0 gegen Österreich. Klar, das Entscheidende ist immer noch Ungarn. Das ändert sich nichts daran. Aber du gehst doch mit einem ganz anderen Gefühl auf Deutschland, als wenn du 3-0 gewinnst.
Aber ist das nicht so schon dann schön? Weil dann schreiben wir ja, dass die Matches nicht gut waren, weil sie halt nicht gut waren. Und dann, nachher heisst es so, ja, aber jetzt anstatt dass die da, wir sollten doch alle gemeinsam, da kommt ja dann immer so, wir sind zusammen in einem, fahrt ja gerne mal irgendwie über den Luganersee und das, wenn man zusammen in einem Boot sitzt und jetzt haben die Stimmung auf der Euro nicht richtig gemacht und die sind ja so gemein und wir stellen euch immer um 9:30 am Morgen einen Spieler an, der mit euch schwätzt und wieso sind ihr eigentlich unzufrieden und so. Und dann kann man doch schon wunderbar in der Wagenburg, also die Wagenburg in ICE verpacken und mit dem auf Stuttgart.
Um einen Schein auf GC machen, oder?
Ja, das ist doch unter Granit, kann man da sagen, ist mir scheißegal, das war ein Testspiel, wir sind bereit und so, ich habe gepackt bis im Finale. Und
super. Genau, wir sind in Deutschland keine Wäschmaschinen gegeben, muss man so lange packen.
Und wir lernen in Deutschland wohnen, vielleicht könnte ja noch jemand irgendwie, weiß auch nicht was, ein Cousin von ihm, oder vielleicht könnt ihr noch schnell die Wäsche hin und her fahren oder so. Also, wir schwätzen ja dann über die Nationalmannschaft am nächsten Montag live im Kaufleuten. Wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich habe mich vorhin informiert, es hat noch Tickets. Das ist alles relativ gross, aber ich glaube, wenn wir mit 1,5% von unseren Hörerinnen und Hörern anbekommen, dann sind wir voll. Also, wir steigen aus, weil mir doch ein paar Leute geschrieben haben, die mit dem FC Thun verbunden sind und die ein bisschen gelitten haben. Und dann bin ich geschaut, hat Thun irgendwie einen Song oder so, einen Fansong. Und ich bin nicht so richtig. Hättest du einen gewusst, Dominik?
Nein, ich komme auch keine Sinn.
Es hätte mal einen gegeben, das ist nachdem der Loris Benito vom Marder gebissen worden ist. Aber der ist so alt gewesen. Und dann bin ich auf einen anderen Track gestoßen von Mo One. Das ist, glaube ich, auch schon 10 Jahre alt, Thun City. Der FC Thun kommt auch vor und ich habe mich jetzt entschlossen, dass wir mit dem aussteigen. Es ist eine Liebeserklärung an Thun, die nicht ganz, also wo im Graubereich funktioniert. Also, ich freue mich auf alle, die am nächsten Montag ins Kaufleuten kommen und alle anderen, wir sind dann erst am Dienstag online, würde ich vermuten.
Wenn die Aufnahme funktioniert.
Wenn diesmal mehr als eine Sekunde vom Thomas Schifferle aufgenommen worden wird. Unsere letzte Live-Aufnahme in Zürich ist ja 2,5 Stunden etwa gesehen und genau in der Mitte ist 1 Sekunde von Thomas aufgenommen worden.
Das ist ja die Sendung, wo der Oli Gute so stolz ist und das Gefühl hat, es sei die beste ever. Wahrscheinlich ist es ihm gelegen.
Der Hidden Track ist immer der beste, genau. Bis in einer Woche oder bis in einer Woche und einem Tag. Ciao zusammen.
Okay, nimm dich mit zu dem Platz, wo ich wohne, wo Jugendliche trinken wie ein Fass ohne Boden. Hey, im Stadtrat Idioten, die das Problem nicht weg sehen, statt zu handeln, stellen sich die Senioren noch quer, reissen selber ab, macht Platz für Bürogebäude. Jetzt steht Kids auf der Straße, es gibt sicher nichts Neues. Jeder motzt wegen Dreck und der Nachtruhestörung. Ein Stein, zwei um die See. Und das ist los. Meine Stadt von Militär und bewaffnet bis zum Dach. Von SVP geliebt, von Rekruten so verhasst. Eure schönen Steuergelder, die landen bei uns. Wir wollen die Schweiz mit der Armee, also danke für nichts. Hier siehst du Touris mit Camps, als wäre das Paradies. Leben einklemmt zwischen Bergen in der Klaustrophobie. Mal hasst dich und mal, da liebe ich gleich meine Stadt. Du kannst gleich nicht ohne dich sein. Das ist Thun City, oh hasst dich und oh liebt dich. Ich kann gleich nicht ohne dich, also bleib ich Thun City. Rot-Weiss. Schweiz in der Mitte. Im Sommer kannst du so schön sein, die Plätzchen am See. Und wenn man die Berge nicht würd sehen, könnte man meinen, sie gehen mehr. Ein kaltes Bier auf dem Mülli ist der Place to be. Und deine neuen weißen Eiken, besten zeigst du hier. Da laufen Frauen über die Brücke, wie Models über eine Catwalk. Ein freier Tisch am Sonntag ist so wie ein Jackpot. Da kennst du jeden und wirst von jedem den gesehen. Sogar die Junkies sind präsent, Hunger im Sektor 10. Falls du Stoff brauchst, Alter, dann weiss ich, wo du findest. Doch vielleicht bist du verwandt, also besser bleib ich still. Du hast so Spass, okay, bring dich nicht zur Seestraße. 50er auf den Tisch, kannst du knallen wie eine Seenacht. Nur, dass es weisst, würd's mir gut überlegen. Du nimmst es heute und schon morgen weiss es jeder. Gerüche machen die Runde, schlimmer als im Dorf. Manchmal hasse ich's und manchmal da Liebe da. Das ist Thun City, man hasst dich und man liebt dich. Aber gleich nicht ohne Idee, also bleib ich Thun City. Rot-Weiss mit dem Stern in der Mitte. Hier lebe ich und hier stirbe ich Thun City. Das ist Thun City, man hasst dich und man liebt dich. Aber gleich nicht ohne Idee, also bleib ich Thun City. Meine Stadt mit dem Schloss in der Mitte. Hast dein Auto gewaschen, neue Felgen zum zeigen. Komm ins Bälle ins Alte, drei paar Runden wie Geier. Heb den Ellbogen aus, die Musik laut und gebe Gas. Doch jedem ist es klar, klar, ein Fall von Leisen vertrag. Kannst saufen bis zum Komma, dann komm ein voller Hund. Okay. Gib Bier und Maulsuppe, bis der wieder raufkommt. Weiter im Text, du willst noch wilder in echt. Heiss trinken und Sex, dann komm ins Innenstadt fest. Aha, passt dir nicht, hast es lieber kultivierter. Okay. Kein Problem, Alter, hat er zu tun, Schloss zu bieten. Für alle frisch Verliebten, statt mit dir noch Licht. Aber steht mir nicht in Blumen, weil der King ist wieder Mieter. Unser Fußballverein bleibt für uns Nummer 1. Hey, so viel Teamgeist, dass man die Frauen noch fehlt. Und egal was du sagst und im Blick von uns schreit, bleiben stolz wie drei. Mein Thun, mein Daheim. Das ist Thun City, man hasst dich und man liebt dich. Aber gleich nicht ohne Idee, also bleib ich Thun City. Rot-Weiss mit dem Stern in der Mitte. Hier lebe ich und hier stirbe ich Thun City. Das ist Thun City, man hasst dich und man liebt dich. Aber gleich nicht ohne Idee, also bleib ich Wie Stadt mit dem Schloss in der Mitte. Das ganze Westquartier ist dumm mit Mobil. Das ganze Neufeld ist dumm mit Mobil. Das ganze Quad ist dumm mit Mobil. Das ganze Lerchenfeld ist dumm mit Mobil. Das ganze Dürrenasch ist dumm mit Mobil. Das ganze Schwäbis ist dumm mit Mobil. Das ganze Seefeld ist dumm mit Mobil. Das ganze Thun City ist dumm mit Mobil.